Sprechstunde Rettungsdienst, der Podcast für präklinische Aus- und Fortbildung.
Hallo Hendrik.
Anka, hallo.
Hier sitzen wir wieder, ne?
Genau. Ja. Und heute sitzen wir aber nicht im Büro.
Nee.
Sondern heute sitzen wir in der Luftrettungsstation vom ADAC in Rheine. Da sind wir eingeladen worden und wir werden gleich mal mit der leitenden Hubschrauberärztin hier sprechen.
Ja.
Aber vorher werden wir nochmal unseren Fall gleich durchgehen. Ne?
Ich freue mich.
Ja, wir haben ja den Hubschrauber auch gerade schon starten und landen sehen hier.
Ja.
Ne? Bist du schon mal geflogen?
Flugzeug in den Urlaub? Ja, sonst tatsächlich noch nie.
Nee. Ja, da bist du ja sogar Vielfliegerin, ne?
Ja, ja,
so genau. Vier, fünf Mal im Jahr sitzt schon drin, oder?
Hendrik.
Ja, alles klar, okay. Also,
du denn?
Aber Hubschrauber noch nicht?
Nee, ja. Wirklich nicht.
Okay.
Noch nie. Du?
Ja, ich bin schon mal Hubschrauber geflogen tatsächlich.
Boah.
Einmal habe ich mich irgendwo reingeschlichen, habe ich behauptet, da ist kein Platz mehr im RTW, ob die mich mitnehmen können. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr.
Nein.
So versicherungsrechtlich. Aber früher war das noch möglich. Und ich bin tatsächlich, ich habe mal so einen Luftrettungsassistentenkurs gemacht vor vielen, vielen Jahren. Und da sind wir in der Schweiz, in Zermatt, tatsächlich mit dem Hubschrauber geflogen. Das war wunderschön.
Boah, durch die Berglandschaft.
Genau, Gletscher. Ja. Wir haben uns auch abgewünscht sogar.
Oh Gott.
Ja.
Und?
Dann stand ich da in so einem Schneefeld irgendwo. Und dann musste ich mich da ausklingen und habe gedacht, hoffentlich kommt er gleich auch wieder, um mich abzuholen. Kam auch wieder. Und dann sonst säße ich hier nicht. Da wäre ich echt nie weggekommen. Und dann, als er dann wiedergekommen ist, dann habe ich mich da wieder eingeklinkt und dann ist er losgeflogen, habe mich die wieder hochgezogen.
Okay.
Da hing ich also tatsächlich unter diesem Hubschrauber und bin da an einem 6 mm Stahlseil durch die Berge geflogen.
Ja. Aufregend.
Ja, aufregend ist gut. Also ich hatte die Hosen, glaube ich, ganz schön voll damals, aber hat Spaß gemacht, ja?
Ja, sehr gut. Bleibt in Erinnerung, sagen wir es so.
Definitiv. Also es ist über 20 Jahre her, aber ich werde manchmal nachts immer noch wach, schweißgebadet. Ja.
Ja.
Na gut, okay. Also wir werden uns heute so ein bisschen mit Luftrettung beschäftigen, ganz offensichtlich. Und ich habe dir einen Fall mitgebracht, wo tatsächlich die Luftrettung auch mit involviert gewesen ist.
Mhm.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, hoffe ich.
Okay, ja, dann kriegst du eine Alarmierung in eine Schrebergartensiedlung.
Okay.
Und da soll eine Bereitstellung für die Feuerwehr erfolgen.
Mhm.
Also, ist noch gar kein Patient, einfach nur Bereitstellung für die Feuerwehr.
Weil da brennt, gab es eine Explosion oder einfach für...
Nee, also eine Gartenlaube brennt, ne? Das ist eine Meldung von Ersthelfern. Die haben da gesessen beim Grillen und die haben das dann gesehen, dass da irgendwie Feuer ausgebrochen ist. Und dann haben die mal geschaut und haben da so eine Gartenlaube gesehen und die brennt halt.
Okay, ja, dann Tageszeit, hast du da was für mich? Ist es jetzt...
Ja, also es ist schon Spätsommerabend. Jetzt mittlerweile schon, es fängt schon, also es ist noch nicht dämmerig. Also das heißt, wenn du jetzt über die Luftrettung denkst, du natürlich jetzt schon mal nach, das weiß ich ja. So, also die wäre jetzt schon noch aktivierbar. Ja?
Okay, ja, okay. Ja gut, und dann fahre ich dahin, bin ja Status 3, fahre mit meinem Kollegen dahin. Sehe ich aus der Ferne schon irgendwie eine Rauchentwicklung?
Ja, tatsächlich, das kann man schon aus der Entfernung sehen, ja.
Okay, also ich kann schon davon ausgehen, dass da wirklich...
Ja, da steht ein Feuerbrand.
...Brand hat. Ja. Okay, ja, dann ich bin alleine alarmiert oder ist schon direkt initial jemand mit alarmiert?
Ja, die Feuerwehr.
Die Feuerwehr.
Ja.
Okay, aber kein Neff schon durch die Leitstelle, auch zur Bereitstellung
oder so.
Okay. Ja, gut. Habe ich sonst irgendwelche Meldungen? Nö, Feuerwehr ist vor Ort, ist da aktiv am Löschen, hat aber nichts zurückgemeldet bisher.
Ja, hast du denn den richtigen Funkkanal eingestellt?
Natürlich.
Ja, super. Dann ist das tatsächlich so, dass das bislang noch nicht erfolgt ist. Also die sind alle da und so und nähern sich jetzt dieser Hütte.
Mhm.
Aber eine genaue Meldung zur Einsatzstelle gibt es noch nicht.
Ja gut, dann
stellst dich
da hin. Stelle ich mich da erstmal hin,
und jetzt
hole schon mal meine Trage natürlich raus.
Ja,
ne?
Pass auf, und jetzt wird es ganz wild und die sagen dir über Funk, dass da jemand schwer verbrannt ist.
Ach so,
und dass der Rettungsdienst schnell kommen muss.
Okay. Ja, also ich bin ja mit meinem RTW da an diese Einsatzstelle irgendwie auch rangefahren, in diese Schrebergartensiedlung. Kommen da relativ nah dran an diese Laube wahrscheinlich, oder?
Nee, leider nicht. Du musst alles auf deine Trage packen.
Alles klar. Ja gut, dann packe ich mal meine Trage mit Sauerstoff, Kreislaufrucksack, Absauge, tatsächlich auch schwer verbrannt Beatmungsgerät.
Mhm.
Ja.
Also nimmst du alles mit.
Traumatasche nützt nichts, ne?
Nee, gar nicht.
Wenn ich so ein weites Stückchen vor mir habe, muss ich erstmal alles mitnehmen, ja.
Ja, klar. Ja, du fährst dahin mit deiner Trage.
Ja.
Und dann ergibt sich folgendes Bild aus einiger Entfernung, die du noch zurücklegen musst zu Fuß. Da liegt auf einer Rasenfläche in einer sicheren Entfernung von dieser nach wie vor kokelnden Hütte, die die Feuerwehr schon gelöscht hat. Ein Patient auf dem Boden, das ist eine circa 50 Jahre alte Frau.
Mhm.
Und die wird von Ersthelfern, ein Ersthelfer hält die fest auf dem Boden, weil die sich so wehrt. Und ein anderer Ersthelfer ist mit einem Gartenschlauch dabei, die zu kühlen, weil die eine ganz ausgedehnte Verbrennung hat. Also was du aus der Entfernung sehen kannst, ist eigentlich, dass der gesamte Oberkörper und der Kopf verbrannt sind.
Okay, also ich kann für mich aber sehen, dass für mich die Einsatzstelle in dem Moment sicher ist. Die Gartenlaube ist weit genug weg, die Person selber brennt nicht mehr.
Genau. Die Feuerwehr hat euch dazugeholt und ihr könnt in diesen Bereich herein. Die Polizei ist mittlerweile auch schon da. Das heißt, die Stelle ist für euch tatsächlich sicher, ja.
Okay, ja, für mich ist es dann aus der Ferne schon potenziell kritischer Patient auf jeden Fall. Das würde ich auch direkt mit meinem Kollegen so kommunizieren und ihn direkt mal an den Kopf schicken, dem Sauerstoffrucksack, dass er da auf jeden Fall das Atemwegsmanagement schon mal komplett vorbereitet. Eine alternativen Atemwegssicherung, aber auch eine Sauerstoffgabe auf jeden Fall schon mal. Und ich trete ja an den Patienten heran, du hast gesagt, dass sie ist unruhig.
Ja, die wehrt sich so ein bisschen.
Okay, schreit die vor Schmerzen oder eigentlich gar nicht?
Ja, also die kann sich nicht mehr so richtig äußern. Ne? Sie ist schon wach und die schreit tatsächlich, aber so richtig kontaktierbar ist die tatsächlich nicht.
Okay, ja, dann trete ich an sie heran. Sie fixiert mich ja dann nicht, wie du gerade schon sagtest.
Ja, also sie guckt schon schnell und merkt, dass du da ankommst, aber dann guckt sie auch wieder in die Ferne, die ist völlig verzweifelt.
Bestätigt sich jetzt auch mein Bild, was ich aus der Ferne schon hatte, dass der Kopf verbrannt ist, der komplette Thorax, Oberkörperbereich, alles.
Genau, Kopfhaare sind versenkt, die Augenbrauen sind versenkt.
Okay, mit dieser Person, die dann noch am Gartenschlauch war, ne? Kann ich der würde ich jetzt mal sagen, dass sie aufhören soll, mit diesem Gartenschlauch die Person darunter zu kühlen. Aber mich halt auch bedanken, ne? Also,
ja, natürlich.
Ne? Genau, und dann würde ich mit der Erstbeurteilung anfangen. So, fangen wir mal beim A an. Du hast schon gesagt, der Kopf ist komplett verbrannt.
Ja.
Sehe ich da schon was in den Atemwege? Habe ich noch Nasenhaare? Kann ich da was sehen? Ist das komplett alles schwarz? Der Mundraum, der Rachenraum? Wie ist mein A?
Ja, also alle Gesichtshaare, von denen sie natürlich nicht so viele hat, sind aber versenkt tatsächlich.
Ja.
Und der Mundraum ist verrußt, auch um den Mund herum. Alles verbrannt, verrußt im Inneren auch.
Okay, höre ich einen Stridor schon?
Ja.
Inspiratorisch, oder?
Du hörst einen inspiratorischen Stridor.
Okay, dann würde ich, mein Kollege sitzt da ja schon am Atemweg, den auf jeden Fall bitten, auch eine Verneblermaske mit Adrenalin schon mal vorzubereiten. Und dann erstmal mit meinem B weitermachen. Auskultatorisch kann ich ja wahrscheinlich nicht so viel anrichten bei der Haut, aber ich würde es trotzdem probieren, wenn ich noch Stellen habe, wo ich noch ganz gut drauf hören kann. Was höre ich da?
Ein Giem, ubiquitär.
Okay, die Atemfrequenz?
Die Atemfrequenz dürfte so bei Mitte 30 liegen.
Okay, Atemzugvolumen?
Das ist adäquat.
Okay, also sie kann schon noch atmen.
Ja, ist noch adäquat.
Okay, noch adäquat. Okay, Zyanose kann ich wahrscheinlich nicht beurteilen, wenn sie im Gesicht komplett verbrannt ist.
Genau.
Gibt sie subjektive Luftnot an, wenn ich sie danach frage?
Ja, also wenn man sie tatsächlich mit so geschlossenen Fragen konfrontiert, dann kann sie schon Ja oder Nein sagen. Und dann sagt sie in diesem Fall, dass das schwierig ist mit der Luft.
Okay, gut. Ich adressiere halt erstmal den Atemweg mit Adrenalin gerade und
Sauerstoff.
Sauerstoff, ja. Genau. Und gehe dann noch einmal weiter zu C. Ich würde mir da jetzt einmal, Hände, sind die auch mit verbrannt?
Ja, die Arme schon und die Innenseite, also du möchtest ein radiales Puls tasten,
ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, das ist möglich.
Das ist möglich. Wie ist der? Tachykard?
Ja, Tachykard, aber gut tastbar regelmäßig.
Okay.
Circa 120er Frequenz.
Okay, perfekt. Recap-Zeit?
Die ist unter einer Sekunde.
Oh, perfekt, sehr gut. Und die Hautbeschaffenheit hatten wir ja schon geklärt, so im größten Sinne. Ist sie aber kaltschweißig da, wo...
Nein.
Okay, alles klar. Also ich würde
die ist halt nass, ne? Die
ist, ja, sie ist nass
ja, aber
vom
das,
Wasserschlauch,
genau.
Ich bin jetzt ja bei meinem C angekommen und das sind ja A, B, C meine wichtigsten Parameter gerade in dem Moment. Und ich habe hier eine hochkritische Patientin, ich habe einen zuschwellenden Atemweg oder die Gefahr. Du hattest gesagt, ist alles verrußt, die Haare sind nicht mehr da. Und ich habe eine Patientin, die schon Atemnot angibt, die zwar gerade noch ganz gut Luft holen kann, aber den Thorax komplett verbrannt hat. Und mit dem Verletzungsmuster würde ich mir tatsächlich ein RTH jetzt schon dazu holen.
Ja.
Okay. Ja, und den jetzt alarmieren.
Ja, stelle ich dir.
Und in der Zeit würde ich mit meiner Untersuchung weitermachen. D, du sagtest, sie ist schon noch kontaktierbar, aber wahrscheinlich geht sie erst etwas gemindert.
Genau.
Schätze ich die sehr so ein?
Ja, also zwischen 14 und 15 irgendwo. Die ist schon wach und die kann ja teilweise auch gezielt antworten. Insofern ist da eine gewisse Orientiertheit vorhanden. Die ist halt so verzweifelt, was das vielleicht so ein bisschen einschränkt. Ne?
Okay.
Starke Schmerzen.
Ja. Und dann würde ich mir jetzt die Verbrennung einmal angucken. Kopf ist verbrannt. Wie schätze ich den Verbrennungsgrad ein?
Ja, das ist zweit- bis drittgradig eigentlich.
Okay, komplett. Also auch der Thoraxbereich.
Ja, vorne und
hinten. Die Oberarme hattest du gesagt. Thorax vorne und hinten.
Ja, die Oberarme jeweils so zur Hälfte, also ungefähr bis zu den Ellbogen auf beiden Seiten allerdings.
Mhm. Okay. Alleine dadurch, dass der Thorax vorne und hinten ja schon verbrannt bin, ist und ich mir ja so ein bisschen meine Körperoberfläche da ein bisschen einschätzen muss, bin ich ja schon bei über 15% auf jeden Fall. Thorax ist ja schon mit Oberkörper-Bauchbeteiligung schon 36. Von daher ist das auch schon hochgradig und großflächig verbrannt. Ich würde jetzt auch einen Wärmeerhalt schon mal da hinzuziehen, also den auf jeden Fall schon mal fertig machen. Ich muss mir die Wunden ja ein bisschen angucken. Die versuchen mit Aloderm gleich abzudecken. Aber tatsächlich würde ich erst versuchen, noch einen Zugang zu legen, weil die Zirkulation ist ja noch gut, hattest du gesagt. Ellenbogen sind raus zum Zugang legen oder...
Ja, also die sind mit verbrannt. Also es wird möglich ab Unterarm und Handrücken geht auch. Und Beine, Füße sind auch nicht verbrannt. Das ging ja auch prinzipiell.
Aber ich kriege einen Zugang, wenn ich jetzt einlege.
Ja, gute Wege.
Ja, dann mache ich das auf jeden Fall schon mal. Mhm. Mein Teampartner ist immer noch im Atemweg. Wird mir da ja Rückmeldung geben, wenn sich da gerade akut irgendwas ändert. Habe ich das Gefühl, dass Adrenalin gut ansteckt bisher?
Also, ob du das Gefühl hast, ja.
Ja, also habe ich immer noch den Stridor, habe ich immer noch...
Ja, schon, aber sie atmet weiter zumindest mal, ja.
Okay, gut. Ja, Zugang ist gelegt, da kommt eine Infusion dran. Da wir hier eine schwer verletzte oder schwer verbrannte Patientin haben, strebe ich meine 1000 Milliliter an, aber mehr auch auf gar keinen Fall. Und das ist ja auf 2 Stunden gerichtet, von daher kriegt sie da erstmal eine Iono dran an, normal laufend quasi. Gut, und dann kümmere ich mich mal ein bisschen um diese Verbrennung. Kann ich die mit Aloderm soweit abdecken?
Ja, du hast ja großflächiges Verbrandmaterial, das ist schon möglich.
Ja, dann würde ich da auf jeden Fall Aloderm drüber packen. Da, wo es halt irgendwie am Thorax wird zerhalten, Kopf vielleicht nicht, weil sie sich zu viel auch noch bewegt dafür.
Funktioniert ganz gut.
Sehr gut, und dann kommt da auch auf jeden Fall eine Decke schon mal drüber. Mhm. Genau, und dann muss ich jetzt mal gucken, wie sich die Schmerzen bei ihr entwickeln. Durch das Abdecken hoffe ich, dass das schon mal ein bisschen schmerzlindernd ist. Das wird aber nicht ausreichen, oder?
Nee, die hat stärkste Schmerzen.
Okay, dann bekommt sie von mir jetzt auf jeden Fall schon mal was gegen die Schmerzen. Die Kreislaufsituation bei ihr ist gut. Es sind über 15% verbrannt. Deshalb würde ich auf Opiate erstmal gehen und 0,1 Fentanyl geben.
Okay.
Und gehe dann mit meiner Anamnese ein bisschen weiter. Kann ich mit ihr denn noch so sprechen, dass sie mir irgendwie angeben kann, was passiert ist?
Ja, mittlerweile hat sie sich so weit gefangen, dass das möglich ist.
Okay, und was sagt sie da?
Ja, da ist sie jetzt so ein bisschen zögerlich, ne? Also da gibt es auch einen Freund, der ist auch dabei und der berichtet jetzt, dass die beiden sich gestritten haben. Und, die waren eigentlich auf einem Spaziergang und dann ist sie plötzlich weggelaufen und ist wohl in ihre Gartenlaube da und hat sich mit irgendeinem brennbaren Material übergossen und hat sich dann angezündet.
Okay, gut. Also sie hat sich selber angezündet.
Ja.
Hat sie noch Klamotten an?
Ja, die sind teilweise zerstört und hängen ja noch in Fetzen herum. Ja, die Hose hat sie noch an. Da hat sie auch keine Verletzung. Bis dahin ist es nicht runtergekommen.
Okay, würde ich trotzdem schon mal entfernen auch. Ja. Hat sie irgendwie an den Beinen noch Verletzungen oder sowas?
Nee.
Okay, gibt sie Allergien an?
Allergien hat sie keine.
Medikamente, die sie regelmäßig einnimmt?
Nein.
Patientenvorgeschichte ist wahrscheinlich Blande?
Genau.
Okay, normal gegessen und getrunken?
Hat sie auch.
Okay. Ja, gut. Von daher gehe ich jetzt mal weiter. Ich habe jetzt erstmal so für den Erstangriff das getan, was ich der Patientin gerade Gutes tun kann. Ich habe meine Trage und so ja schon alles mit und Feuerwehr ist ja auch vor Ort, richtig?
Ja.
Dementsprechend würde ich da jetzt gucken, dass ich jetzt schnellstmöglich mal ins Auto reinkomme und da dann Reassessment mache und dann weitere Probleme adressiere. Mhm. Sie liegt ja auch noch in diesem nassen Wasser da irgendwie. Das ist ja alles unschön.
Okay, dann fährst du jetzt ins Auto mit deiner Trage und die Patientin kommt dann in unverändertem Zustand an. Der Hubschrauber, der wird jetzt gleich zur Landung gehen. Der braucht vielleicht noch so 5 Minuten, schätzt du zumindest, weil irgendwo muss er auch landen und da muss dann Transfer organisiert sein. Darum kümmert sich aber tatsächlich die Feuerwehr, hat sie versprochen. Ne? Okay. Und die Polizei, die sind damit beauftragt, für diesen Transfer zu eurem RTW und denen das zu zeigen und die dahin zu bringen.
Ja.
Würdest du jetzt in der Zwischenzeit noch irgendwas vorbereiten?
Ich würde jetzt noch mal auf die Lunge drauf hin. Ich habe ja jetzt 4 Milligramm Adrenalin vernebelt. Wie hört sich die Lunge jetzt so an?
Ja, da ist immer noch so eine Spastik, ist da immer noch drauf.
Okay,
also du hast den Eindruck, dass es möglicherweise ein bisschen besser geworden sein könnte jetzt. Mhm. Ja.
Dann würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen Salbutamol auch vernebeln, wenn sie spastisch ist.
Ja.
Mein C kritisch überwachen, aber da werde ich bisher wahrscheinlich keine Veränderung haben. Also sie wird weiterhin Tachykard mit einem guten Druck sein.
der Druck ist bei 170 zu 100.
Perfekt, sehr gut. Die Schmerzen würde ich nochmal reevaluieren. Ist das ausreichend bisher? Oder?
Ja, zurzeit, also initial war sie bei 10 von 10 Schmerzpunkten und mit einem Fentanyl ist sie jetzt so bei 6 von 10.
Ja, okay, dann kann sie nochmal was nachkriegen.
Kriegt noch ein bisschen.
Sie kriegt nochmal 0,1 nach.
Okay.
Genau, und dann würde ich tatsächlich schon eine Intubation auf jeden Fall vorbereiten. Mhm. Dass wir gegebenenfalls dann starten können. Wir haben Verdacht auf Inhalationstrauma bei der Patientin. Die hat alles verrucht, rauchig und zuschwellend.
Ja.
Da sollte man jetzt keine Zeit mehr verlieren. Und auf Rauchgas würde ich auch noch mal ein bisschen eingehen. Sie war ja in der Gartenlaube, hast du gesagt?
Ja, das war in einem geschlossenen Haus. Und irgendjemand, ihr Freund, hat sie dann da sofort rausgezogen natürlich. Aber es ist auch ein bisschen unklar, wie lange sie da vorher schon drin gewesen ist und diese Gase da eingeatmet haben könnte.
Okay, weil das muss man, finde ich, ja dann auch immer mitbedenken. Aber mehr als gerade hochdosiert Sauerstoff geben kann ich nicht machen. CPAP-NIF-Therapie bei einem verbrannten Gesicht. Schwierig.
Ja.
Dementsprechend weiterhin Wärmeerhalt. Und ja.
Gut, Narkose hast du vorbereitet, sagst du? Welche Medikamente hast du da aufgezogen? Habe ich so verstanden. Du wolltest eine Intubation anstreben, oder?
Ja, ich bin gerade dabei, mir meinen Tubus zurechtzulegen.
Ja.
Weißt du ja, ne? Rocuronium. Mhm. Dann, je nachdem, welcher Arzt irgendwie auch kommt, aber sowohl Ketanestomikum als auch Propofol.
Fentanyl hast du ja sowieso noch.
Genau, habe ich ja eh noch. Und dann gucken.
Machst du das davon abhängig, was der Notarzt oder die Notärztin dann mit dir besprechen wird?
Ja, im Endeffekt schon, ne?
Okay. Du wolltest die Rauchgasintoxikation oder eine mögliche Rauchgasintoxikation nochmal adressieren, hast du gesagt. Ich sag dir mal, die Sauerstoffsättigung ist 100.
Ja, das ist für mich ja dann schwierig zu beurteilen, ne? Ich muss ja davon ausgehen, dass die CO eingeatmet hat. Von daher ist der Wert gerade nicht valide für mich.
Ja, aber die Patientin ist mittlerweile gut orientiert.
Okay.
Und hat außer den Schmerzen so keine weiteren.
Also kein Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Erbrechen, alles negativ bis
jetzt. Atemnot ist jetzt auch deutlich gelindert. Ja. Und jetzt kommt der Notarzt rein. Und der Notarzt ist in diesem Fall eine Notärztin. Und die stellen wir jetzt einmal vor.
Ja, sehr gerne.
Das Expertengespräch.
Das ist nämlich Dr. Katrin Schnieder.
Und, hallo.
Hallo Katrin.
Hallo Hendrik.
Möchtest du dich mal selbst vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Katrin Schnieder. Ich bin ärztliche Leiterin bei der ADAC Luftrettung für den Standort Christoph Europa 2 hier in Rheine. Rheine, das liegt im Norden von Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen. Und in unmittelbarer Nähe zur bundesdeutschen Grenze zu den Niederlanden. Und ihr seid der Gast heute bei uns auf der Luftrettungsstation. Genau, wir haben einen Hubschrauber, der überwiegend in der Primärrettung tätig ist, im Bereich so 70 Kilometer rund um unseren Standort. Das heißt, wir bedienen mit unserem Hubschrauber überregional so dieses gesamte Gebiet des Münsterlandes, Grafschaft Bentheim, das gesamte Emsland, das Osnabrücker Land, die südlichen Anteile Kloppenburg, Vechta, Diepholz, aber auch die Regionen rund um Warendorf, Münster. Und als besonderes Special, deswegen heißt der Hubschrauber Europa 2, fliegen wir einen großen Anteil der Grenzregion Twente-Enschede in den Niederlanden als Notarztzubringer quasi.
Das heißt, wir sind da mittendrin in eurem Radius, ne? Sowohl in unserem schönen Osnabrück als auch im Emsland. Könnte also sein, dass wir uns tatsächlich treffen.
Ich würde es hoffen.
Und vielleicht zu diesem Einsatz, den Anka da gerade vorbereitet hat. Und jetzt landest du da als Notärztin und übernimmst den. Anka hat schon eine Narkose vorbereitet. Siehst du da eine Narkoseindikation?
Auf jeden Fall sehe ich da eine Narkoseindikation. Ich bin auch ganz emotional drin in dem Einsatz gerade schon selber. Das schon, auf jeden Fall, ja. Das ist schon eine Patientin, die du so, also allein als aus Sicht der Analgesie und auch vom Airway-Management her in Narkose und Intubationsnarkose fahren solltest. Für die Hubschraubertransporte, muss man sagen, sind wir da ja sogar noch viel, viel großzügiger, weil wir über weite Strecken in der Luft kaum Möglichkeiten haben, oben in dem Hubschrauber noch irgendwelches Management zu betreiben. Und im Vergleich zu einem RTW, der eben kurz einmal rechts ranfahren kann und die ganze Situation nochmal neu bewerten kann, ist es mit einem Hubschrauber nicht einfach so machbar. Also wir können nicht einfach mal eben notlanden auf irgendeiner Wiese, um dann nochmal zu überlegen, ob es sinnvoll ist, den Patienten doch noch zu intubieren.
Ja, ja, also kann ich gut nachvollziehen. Wir haben ja gerade mal drin gesessen in eurem Hubschrauber da. Und ich bin 1,85. Das ist ja jetzt nicht so groß. Aber so ganz viel Platz hatte ich da nicht mehr. Also das letzte Mal habe ich mich so gefühlt, als ich in der Elbphilharmonie gesessen habe und da ein Konzert gehört habe.
Ist ja auch vergleichbar. Ja.
Ich trockne meine Beine auch schon vorher an so einer Wand an.
Ich habe mich gerade wirklich, also ich dachte wirklich, dass ihr deutlich mehr Platz habt zum Arm. Also ja. Als man da jetzt gerade mal drin saß.
Ja.
Ey, ich konnte ja nicht mal meine Beine vernünftig anwinkeln und wäre dann schon mit meinen Knien über dem Patientenkopf gewesen.
Ja, das ist schon gemütlich, ne?
Also.
Das heißt, ja. eine Indikation wird in Hubschrauber-Transportsituationen durchaus anders gestellt oder großzügiger gestellt als im Rettungsdienst, weil einfach bestimmte Prozeduren in der Luft nicht mehr gut möglich sind aufgrund des Raumangebotes.
Ja, auf jeden Fall. Also du musst als Notarzt in der Luftrettung lernen, weiter zu denken und viel weiter in die Zukunft zu denken und auch mehr Sicherheitskultur da reinzubringen quasi. Die Alternative ist, dass du den als Notarzt im RTW begleitest auf dem Weg ins Krankenhaus und der Hubschrauber folgt dir. Ja. Aber es ist jetzt ja in diesem Fall eigentlich unlogisch. Also die Idee ist ja von dir wahrscheinlich, dass du es dem Patienten in ein Brandverletztenzentrum transportiert haben möchtest.
Ja.
Und genau, dann...
Wir können ja mal über unterschiedliche Ideen reden. An diesem Fall scheint ihr euch dann so zu verstehen. Ja, offensichtlich habt ihr das gleiche Bild von der Situation und seht die gleiche Indikation. Kommt das auch mal vor, dass ein Kollege aus dem Rettungsdienst eine klare Vorstellung hat, was da jetzt geschehen sollte? Und dann kommst du dahin und sagst, nee, das möchte ich nicht so gerne machen. Und da sogar vielleicht ein Konflikt daraus resultiert aufgrund dieser unterschiedlichen Bilder?
Kommt tatsächlich öfter mal vor. Ich glaube, das Problem ist am ehesten, dass diese unterschiedliche Art zu arbeiten schwer zu verstehen ist. Ja? Wir sind natürlich auch alle irgendwie im bodengebundenen Rettungsdienst tätig. Ja? Wir sind ja alle im Vorfeld ausgebildet im bodengebundenen Rettungsdienst und auch jetzt noch teilweise. Aber dieser Blick in die Luftrettung ist natürlich aus der anderen Sicht schwer. Und natürlich werden wir mit einer Grundidee alarmiert. Und es wird ja auch vorher viel Management betrieben. Das hast du ja auch gerade schon genau überlegt, wie du es haben willst und wie es jetzt gleich laufen soll. Und du hast ja eine Idee dahinter. So, jetzt kommt da eine Schnittstelle. Ich komme als völlig Fremder da rein mit einer ganz anderen Wissensstand und natürlich auch einer ganz anderen Grundidee. Was vielen gar nicht bewusst ist, wir sind ja ein sehr enges Team aus Pilot, TC Hems und Notarzt. Und ich habe eine ziemlich klare Anweisung auch vom Piloten im Vorfeld. Wenn das Wetter jetzt nicht strahlenblauer Himmel und Sonnenschein oder wenn es jetzt nicht 14 Uhr ist, sondern kurz vor Einsatz in der Dunkelheit, so wie in diesem Fall, dann bin ich sehr eng mit dem Piloten, der mir ziemlich klar sagt, das dürfen wir, das ist machbar, das können wir und das können wir halt auch nicht. Und das weiß ja ein Notarzt oder auch ein Notfallsanitäter im RTW nicht. Ja, genau. Und dann ist es ganz oft so, du kommst da rein, die haben eine Idee, die präsentieren dir das alles. Du kannst es auch verstehen, was sie von dir wollen. Und dann musst du es aber leider irgendwie so ein bisschen nett lächelnd ablehnen und sagen, das ist eine super Idee, machen wir leider nicht. Und dann ist es eine ganz, ganz schnellen Konflikt, weil die natürlich sich auch in ihrer Entscheidungsgewalt übergangen fühlen oder ganz oft einfach auch irgendwie so ein bisschen innerlich denken, was sind denn das für arrogante Spinner, die jetzt meinen, dass sie alle unsere Entscheidungen hier in Frage stellen. Und das finde ich eigentlich ganz traurig, aber das ist einfach schwer. Ich wünschte mir, wir könnten viel mehr Wissen in den bodengebundenen Rettungsdienst bringen, warum wir was machen. Du hast nur vor Ort in so einem zeitkritischen Setting da nicht die Möglichkeit, da jetzt erst eine halbe Stunde einen Vortrag zu halten, warum du denn jetzt diesen Patienten anders versorgst.
Ja, vielleicht können wir das ja heute so ein bisschen schaffen.
Das wäre schön. Ja.
Dann greifen wir das mal direkt auf. Also Entscheidungsgeber sind dann in diesem Fall auch nicht nur der Notarzt, sondern auch der Pilot, der eben sagt, so weit kommen wir noch, dann wird es dunkel oder da ist eine Schlechtwetterfront oder wir haben nicht mehr genug Sprit oder so etwas. Ja, Jet A1 heißt das, glaube ich, bei euch.
Ja, ganz genau. Richtig, so. Ja.
Hendrik.
So, aber,
ja. Hey, den Güte.
Ja, danke. Aber auch aus medizinischer Sicht, also zum einen so die Entscheidung, bestimmte Dinge vielleicht früher durchzuführen, weil man es in der Luft nicht mehr kann. Und zum anderen habe ich mich jetzt gerade gefragt, Verbrennungszentrum hat Anka sicherlich angestrebt durch den angeforderten Lufttransport. Ist ein Verbrennungszentrum denn immer der primäre Zielort, der sinnvoll ist? Also dann würde es tatsächlich um die lange Distanz gehen. Das heißt, ich rufe einen Hubschrauber nach, weil es weit entfernt ist und ich das bodengebunden nicht schaffen kann. Jetzt habe ich aber vielleicht einen Patienten, der anders als bei Anka nur eine Verbrennung, vielleicht auch Verletzungen hat. Also der ist vielleicht sogar noch gestürzt oder so etwas. Würdest du immer primär ein Verbrennungszentrum ansteuern mit diesen Patienten?
Nein. Also das musst du schon sehr, sehr logistisch vor Ort überlegen. Ja? Wenn du ein Trauma dazu hast, dann ist es ganz oft so, dass der Fokus auf der Verbrennung liegt. Ja? Das ist, haben wir nicht oft. Wir sind da alle ziemlich beeindruckt von so schweren Verletzungen. Und das ist bei jedem Rettungsdienst, auch bei mir, gleich, ja. Du siehst so eine Verletzung und du denkst sofort, der muss in ein Brandverletzungszentrum, ja, so. Und vielfach vergessen wir darüber, ja, dass das eigentlich auch ein initiales Trauma ist. Und dass du natürlich, das würde sonst auch im normalen Alltag keiner in Frage stellen, ein Trauma mit gewissen Kriterien auch in ein normales Traumazentrum, in einen Schockraum bringst. Ja. Und du hast es öfter mal, dass du vor Ort stehst und sagst, aber lass uns einmal kurz zusammenfassen. Das ist ein Patient, der ist jetzt irgendwie mit 100 km/h im PKW vor den Baum gefahren. Das Auto hat gebrannt, der hat schwere Verbrennung. Ja, ist alles richtig, aber initial ist er erstmal mit 100 km/h vor den Baum gefahren. Ja, so. Und den wird diese Verbrennung nicht in den ersten Stunden umbringen. Also das, was ihn jetzt umbringt, das ist eine abdominelle Blutung oder ein schweres SAT oder ein schweres Thoraxtrauma oder so. Und das müssen wir als allererstes jetzt erstmal ausschließen. Und dann können wir ohne Probleme diesen Patienten auch im Nachhinein sekundär mit unserem Hubschrauber verlegen in ein Brandverletztenzentrum.
Ich finde das ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass man häufig, und ich selber war auch lange Zeit der Meinung, dass jemand, der verbrannt ist, einen hypovolämen Schock kriegt.
Ja.
Und das auch wahrscheinlich initial direkt bei mir. Also es war meine Überzeugung. In dem Ganzen bin ich auch mal auf den Grund gegangen und das ist ja gar nicht so. Also bei diesen Patienten haben wir eigentlich gar kein Druckproblem in dem Moment, weil dieser Schock tritt ja erst bis 24 Stunden oder ab 24 Stunden später auf und dementsprechend in diesem Moment können die gar kein Problem durch diese Verbrennung erstmal haben, sondern wenn wir dann einen schlechten Blutdruck haben, müssen wir ja gerade dann erstmal auf die Ursachenforschung gehen, okay, was hat er noch für Begleitverletzungen und eben nicht uns von der Verbrennung leiden lassen in dem Sinne.
Das ist absolut richtig. Also wenn wir ganz kritisch sind, dann bringt also das Risiko in dem Bereich der präklinischen Versorgung, ja, das ist eine Rauchgasinhalation, ein schweres Inhalationstrauma, ja, mit irgendwelchen Anschwellen der Atemwege, also ein akutes A-Problem, was wir entwickeln könnten, also der Patient entwickeln könnte, oder halt ein Trauma, was wir übersehen durch dieses ganze dramatische Setting rundum, ja. Und du bist ja auch in so einen Tunnel gebracht von rechts und links. Da läuft die Feuerwehr, dann kommen alle an, dann kommt irgendwie der LNA noch an oder irgendwie so. Und alle fokussieren auf die Verbrennung. Mhm. Und wenn du dann als Hubschraubernot hast, da reinkommst und du sagst, ja, finde ich total logisch alles, aber was ist denn mit dem Thorax? Was ist denn mit dem Bauch? Der braucht erstmal eine Traumaspirale. Mhm. Dann sind alle so, ja, das kann er ja noch kriegen in der Verbrennungsklinik. Und wenn du sagst, ja, das ist alles richtig, dann muss man sich auch da logisch einmal überlegen, wie weit ist es denn von hier, wenn wir den Patienten von jetzt von der Einsatzstelle direkt in ein Schwerbrandverletzungszentrum fliegen, was ja auch von mir aus ein Traumaversorger ist.
Klar, ja.
Dann können die ja alles zusammen machen. Wenn ich aus dem Münsterland einen Patienten 10 Minuten ins Ruhrgebiet fliege, können die das zusammen machen. Dann ist es Quatsch, den irgendwie erst in das nächste Traumazentrum zu bringen, dann verliere ich auch nur Zeit. Das ist Blödsinn. Mhm. Aber wenn ich jetzt bei dir da oben aus dem Emsland, Henrik, ja, einen Patienten 50 Minuten in ein nächstes Brandverletztenzentrum fliege, dann habe ich 50 Minuten das Risiko, dass der an einer Milzruptur verstirbt, über den Wolken vom Emsland.
Ja. Hm. Naja, das gibt es ja manchmal.
Und dann
auch
denken
da
alle, ja, der hat ja ein Volumenproblem, ja, 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 hat er. Wahrscheinlich, weil er in den Bauch blutet, ja. Aber nicht, weil er jetzt so viel Plasma verliert. Das sind Baustellen, die passieren in den nächsten Tagen auf einer Intensivstation.
Mhm. Und nicht okay. Bei uns.
Das heißt, diese Parkland-Baxter-Formel, die wir früher alle mal auswendig gelernt haben, 4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht mal Prozent verbrannte Körperoberfläche in den ersten 24 Stunden, das ist out. Da wird sogar explizit abgeraten, in den Leitlinien formelbasiert Volumenbedarfe zu errechnen, sondern es wird klar gesagt, präklinisch ein Liter, so wie du das gemacht hast, balancierte Vollelektrolytlösung innerhalb von 2 Stunden.
Ja, genau. Also wenn man die Leitlinie anguckt, jetzt die aktuelle von 2021, da muss man leider sagen, das, was wir alle mal ganz motiviert im Rettungsdienst auswendig gelernt haben, ja, das ist diese Parkland-Formel und diverse Tafeln zur Einschätzung von Ausmaß einer Verbrennung und sowas, sind jetzt gerade nicht mehr up-to-date im Rettungsdienst vorne. Ne? Mhm. Genau, also ein Volumenmanagement innerhalb der ersten 2 Stunden und bis dahin sollte der ja ganz sicher mal irgendwo in einer Klinik angekommen sein. Das sprechen die von 1000 Milliliter, ja. Und ich habe persönlich auch bisher immer die Erfahrung gemacht, das sind Patienten, die sind eher hypertensiv entgleist als mit einem niedrigen Blutdruck, weil die total stressgetriggert sind. Mhm. Also das ist ja das Maximum, was du an Schmerzen irgendwie in deinem Körper erleiden kannst, wenn du so großflächige Verbrennungen hast. Ja? Und die sind eher immer völlig Sympathikus getriggert.
Okay. Dann fokussieren wir mal so ein bisschen auf die A- und B-Probleme, wenn das C häufig erst später ein Problem wird und in diesem Fall ja auch keines gewesen ist. Und du hast noch was Wichtiges gesagt, vielleicht auch in diesem Zusammenhang, man muss viel antizipieren im Luftrettungsdienst, weil man eben während des Fluges bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. Das heißt, es kommt darauf an, möglichst frühzeitig sich entwickelnde Probleme zu erkennen. Worauf müssen wir denn achten bei diesen Verbrennungspatienten? Wie kann ich erwarten, da entwickelt sich gerade ein A- und B-Problem? Welche Zeichen müssen wir da fokussieren?
Also ich glaube, das Erste, was es uns gibt, ist das Setting vor Ort. Ja, so, und die Anamnese. Wenn wir wissen, der ist in irgendeinem geschlossenen Raum gewesen, ja, und diesen Gasen und Dämpfen da exponiert gewesen, ja, dann können wir ja davon ausgehen, dass der das eingeatmet hat.
Ja.
Also gehen wir mal davon aus, dass der eine Rauchgasinhalation entwickelt. Und ansonsten ist es halt der Unfallhergang natürlich, der mir auch sagt, hat der irgendwas Explodierendes vor sich gehabt oder irgendwas tief eingeatmet? Und dann das, was bei deiner Patientin so schön war, wo ich sofort so hellhörig wurde, ja, die hat angesenkte Nasenhaare, die Wimpern sind weg, die Haare oben an der Stirn sind angesenkt oder so. Mhm. Zeigt mir ja, dass da irgendwie Hitzeeinwirkung im Bereich des Gesichtes war. Und das hat die ja auch eingeatmet.
Ja.
Das Problem bei unserem Kehlkopf ist ja nicht, dass die Stimmbänder, die sind ja aus einer ziemlich festen, faserigen Struktur, aber alles drum zu an Schleimhaut kann anschwellen. Und zwar auch im Verlauf der nächsten halben Stunde oder so. Wenn es am ungünstigsten ist, während ich mit dem Patienten irgendwo auf dem Weg nach Hamburg bin oder so.
Also quasi, wenn wir Anhaltspunkte für ein Inhalationstrauma haben, ist auf jeden Fall eine Intubation indiziert, oder?
Das ist so ein bisschen abhängig davon, was ich ansonsten rundum habe. Ja, so. Also bringe ich den Patienten 10 Minuten in die nächste große Klinik, würde ich davon Abstand nehmen und sagen, komm, ja, lass uns jetzt fahren. Das kann man innerklinisch gleich auch noch regeln, weil wir uns natürlich auch alle ein bisschen überlegen müssen, dass eine Narkose und Intubation vor Ort präklinisch immer ein großes Risiko ist. Ja. Und wenn ich dann auch noch einen Patienten habe, der ein akutes A-Problem entwickeln kann, dann kann die Nummer noch größer und noch komplexer werden, ja. Und wenn wir das erstmal angefangen sind, so eine Baustelle da in so einem RTW, ja, und wir haben da Narkose drin, dann muss das klappen, ja. Und das heißt, das sieht immer so entspannt und einfach aus, habe ich als Rettungsassistent auch mal gedacht, ja, das macht ja auch Spaß, um es mal so zu nennen, das ist ja auch mal richtig Medizin, aber das liegt eine Riesenlast auf deinen Schultern, wenn du weißt, das Ding muss jetzt hier klappen. Ansonsten hast du echt ein Problem gleich.
Ja. Also durchaus mit dem Gedanken spielen, wenn es tatsächlich 10 Minuten sind, da wird ein Bronchoskop sein und vielleicht noch bessere Bedingungen im Krankenhaus, dass man eben dahin fährt und diese Entscheidung dorthin verlagert, ja?
Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, wie viel Erfahrung hast du überhaupt dabei? Und was hast du für ein Team bei dir vor Ort, ja? So, mit wem bist du unterwegs? Der Vorteil der Luftrettung ist ja ganz oft, dass wir in einem ganz, ganz engen, kleinen Team zusammenarbeiten. Und wir kennen uns mega gut. Ja, so. Wir sind unglaublich vernetzt untereinander, ja, so ohne große Kommunikation. Und wir haben natürlich auch die Menge an Einsätzen, ja, so, die uns eine gewisse Erfahrung und dadurch ja auch eine gewisse Expertise geben, ja. Wenn ich als bodengebundener Notarzt in, ich glaube, 2% aller Fälle Narkose mache, so ist, glaube ich, jetzt im Moment die Statistik, dann reden wir ja wahrscheinlich davon 2x im Jahr oder so, ja. Und wenn ich dann auch kein Anästhesist bin, sondern das irgendwie aus einer anderen Fachrichtung machen muss, ja, dann kann das eine Riesenbaustelle sein dabei. Und dann ist es wirklich die gute Frage, gehe ich dieses Risiko ein? Ist es wirklich jetzt, stehe ich mit dem Rücken zur Wand und muss das jetzt machen, weil der so ein akutes A-Problem kriegt mit einem Stridor, ja, mit einem inspiratorischen Giemen schon und solchen Dingen. Das, wo ich denke, okay, also wir schaffen das jetzt nicht mehr bis dahin. Ja, so, sonst haben wir gleich irgendwie, also dann ist der Atemweg zu und dann ist es ja auch für eine Klinik schwer, dann kannst du den auch nicht mehr intubieren.
Klar.
Oder mache ich es jetzt hier direkt vor Ort, ja, so. Und wenn ja, habe ich die Erfahrung, ja, habe ich das Team um mich rum, habe ich dieses Management und die Idee, was ist denn, wenn es jetzt nicht klappt? Ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, ja, viele Jahre mit dir zusammen, Henrik. Ich habe das immer ein bisschen gehasst, ehrlich gesagt. Ja, so, also da kommt so ein Hubschrauberteam, ja, und dann habe ich das Gefühl, ich bin da nur noch Statist in meinem eigenen RTW. Ich darf dann noch mal ein bisschen was aufziehen irgendwie und dann noch mal von mir aus der Narkose in den Zugang spritzen, aber irgendwie waren die so ein bisschen vernetzter untereinander und irgendwie haben die auch mit sich alleine da sowas gemacht. Und das hat mich früher immer total gestört. Und als ich hier angefangen bin, habe ich gedacht, nein, so machst du es nicht. Ja, so. Dann habe ich aber gemerkt, dass es nicht klappt.
Und jetzt machst du es noch.
Leider muss ich jetzt gestehen, dass ich es genauso mache. Ja, so. Und das hat auch ein bisschen was mit Sicherheitskultur zu tun, ja, weil ich mich hundertprozentig auf den verlassen kann, den ich da kenne und auch auf unser Equipment. Also das war zum Beispiel gerade eben, du sagst, welche Narkose ziehst du denn auf? Ich denke so, oh. Wenn ihr euch vorstellt, dass wir, ich sage jetzt mal so gefühlt, wir fliegen jetzt 4-mal am Tag in die unterschiedlichsten Regionen hier zwischen Münsterland, Holland und dem Osnabrückerland hin und her. Mhm. Dann hast du jedes Mal einen anderen RTW, du hast jedes Mal ein anderes Team, jedes Mal einen anderen Landkreis mit einer Bestückung des RTW und jedes Mal eine andere Dosierung der Medikamente. Ja. Ja, und wenn wir jetzt über Fehlerkultur und Crew Resource Management reden und sowas alles, ja, dann ist die logische Schlussfolgerung, wir machen unseren Rucksack auf und nehmen unsere eigenen Sachen.
Okay.
Also eigentlich, wenn du weißt, da kommt ein Hubschrauber, ein Notarzt, ja, oder ein Hubschrauber-Team und wir machen gleich mit denen zusammen Narkose und nicht vorher schon mit unserem Notarzt, was auch völlig okay ist. Also ich nehme mir überhaupt nicht an, dass ich da irgendwas viel schlauer und besser kann. So, wenn die das vor Ort alles schon regeln, dann übernehme ich gerne auch einen komplett versorgten Patienten und fliege den nur. Aber wenn ich da was machen soll und ich trage diese Verantwortung, dann mache ich es mit meinen eigenen Sachen, weil mir das eine gewisse Sicherheit im Rücken gibt. Und ich nicht denke, sag noch mal einmal ganz kurz, wie viel Esketamin ist jetzt in dieser Spritze?
Ja. Okay. Ja, macht Sinn.
Verstehe. Ja. Anke hat vorhin in ihrem Fall die Tiefe abgefragt, also nach Graden und auch die Ausdehnung, also bestimmt anhand der Neunerregel und ist da auf einen Wert von, ich glaube, du hast über 36% gesagt, also
genau,
wahrscheinlich lang
Thorax
irgendwie so.
Genau, vorne und hinten ja schon mit Bauchbeteiligung und
36,
Rücken.
36, Kopf nochmal 9% dann dazu.
Oder 18?
Ja, nee, ja. Ja. 9% sind es,
glaube ich. Das ist eine,
ne,
ganz spannende Geschichte, ja, weil ich gerade in dieser Sekunde gedacht habe, ich habe das auch alles auswendig gelernt früher, ja, also. Wenn wir aus der Luftfahrt doch eines übernehmen können, dann ist es doch vielleicht viel mehr in der Medizin mit Checklisten zu arbeiten.
Ja.
Das ist für die Piloten hier Alltag. Ja, die gucken mich an und sagen, wieso lernt er denn das alles auswendig? Ja, so, nimm doch eine Liste, dann hast du es doch. Wieso machen wir denn das nicht? Ja. Also wieso legen wir uns denn nicht diese Neuner-Regel daneben und sagen, hier, pass auf, so sieht's doch aus.
Ja.
Ja.
Also Anke hat die gerade schon aufgemacht.
Ja, also, klar. Ich habe sie mir nämlich schon drauf. Ja, aber mit 18 Thorax vorn und hinten und Bauch und Rücken war ich gar nicht so falsch, weil je 18.
Ja, je 18 sind 36, der Kopf müsste 9 sein. Also
genau.
Dann sind wir schon bei Mitte 40. Ne? Also und die beiden Arme vielleicht auch nochmal insgesamt 9, weil ein Arm sind 9, die waren zu heftig, war zu verbrannt. Also wir sind über 50% verbrannter Körperoberfläche. Ja. Ich glaube, dann spielt es eine besondere Rolle, was Anke da sehr, sehr früh erkannt hat, dass dieser Gartenschlauch da weg muss. Ne?
Ja.
Weil wir uns bei Verbrennung ja immer so ein bisschen Sorge machen, dass die Patienten unterkühlen. Also frühzeitig darauf achten, dass das Wasser wegkommt.
Ja, ich meine, bis 10% ist das noch okay, wenn sie mit lauwarmem Wasser das so ein bisschen schon ausgespült oder angekühlt haben in dem Sinne, aber alles danach
so steht's in den
direkt unterbinden.
Drin, ne? Genau. Ja. Und dann alles Weitere immer drauf, bei allem Weiteren immer darauf achten, dass es nicht kalt wird. Ne? Also zum Beispiel warme Infusion vorbereiten, das wären Dinge, die dann wichtig sind. Könntest du einen Hubschrauber eigentlich vorheizen, so einen Patientenraum im Hubschrauber? Wie hoch kriegt ihr den? Oder hältst du das auch vielleicht gar nicht für so gut?
Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also wir können den Hubschrauber, wir können da eine Heizung anmachen und so. Sobald du die Türen alle aufmachst und da geht ein bisschen Wind durch, ist die Wärme raus.
Ja.
Ja, so, das ist unlogisch. Wenn ich es jetzt mal ganz kritisch anfragen dürfte, also wir haben das ja alle gelernt, ja, so, wir heizen den RTW an auf der Anfahrt, ja, so, und dann machen wir den richtig schön warm und dann gehen wir mit so einem Patienten in den RTW. Und die sind ja alle unterkühlt. Das Erste, was ein Ersthelfer macht, ist kühlen. So, jetzt kommen wir dazu. Wie gut ist denn unsere Performance noch in so einem völlig überhitzten RTW, wenn wir in unserer Komplettkleidung da stehen? Und wie viel Leistungsfähigkeit für so ein wirkliches, komplexes Krankheitsbild können wir denn dann noch bringen? Also, ich habe das selber immer schon gedacht, wenn ich mit 6 Leuten in so einem RTW stehe, ja, das Ding ist völlig überheizt. Für den Patienten ist das gut, ohne Frage. Aber wie viel Wärme kriege ich von außen auf einen Körper, der vielleicht auch noch in halbnassen Klamotten da liegt, auf einer kalten Vakuummatratze oder so, ja? Während ich ja dem gesamten Team gerade irgendwie so ein bisschen so die Akkukapazität nehme dabei. Ja.
Also, ja, interessanter Gedanke. Der taucht ja meistens gar nicht in Leitlinien auf, ne?
Nein, kein bisschen. Und wir sehen auch in den Krankenhäusern, du hast bestimmte Schockräume, wir fliegen ja die Brandverletztenzentren an. und du hast Schockräume dabei, die sind total warm, ja, und total aufgeheizt. Du hast aber auch welche dabei, die sind ganz normal normmäßig und die Patienten werden dann sofort über eine externe Wärme gewärmt. Und das ist vielleicht für den Rettungsdienst eine ganz spannende Geschichte, dass wir da hinkommen irgendwann.
Also dass wir auch über
externe
Möglichkeiten nachdenken,
Wärmemöglichkeiten haben, genau, richtig. Also wir haben eine akkubetriebene Wärmedecke auf dem Hubschrauber und zusätzlich diese Einmalmaterialien, die auch über so eine Sauerstoffoxidierung warm werden. Und wir haben auch die Möglichkeit, Infusionen anzuwärmen, extra nochmal extern. Aber wir müssen wirklich auch überlegen, wie viel Temperaturmanagement machen wir denn da auch und so, ja? Und wie viel Monitoring machen wir denn auch dazu? Ja. Wie gut ist denn unser Ohrthermometer in der Validität jetzt, ja? So, oder müssen wir tatsächlich, also der Hubschrauber hat zum Beispiel eine Temperaturmessung über so einen magensondeähnlichen Katheter, den du bis tief in den Ösophagus stecken kannst, ja? Damit du auch Körperkerntemperatur kriegst und nicht, also ich habe immer das Gefühl bei meinem Kind, ja, wenn ich da im Ohr messe, dann messe ich 5-mal und habe 5 verschiedene Werte. So, ja.
Ja, ja, spannend. Also ein interessanter Gedanke, dass eine äußere Einwirkung natürlich nicht nur auf den Patienten einwirkt, sondern auch auf uns als Rettungskräfte. Und wenn es in diesem Fall die Hitze ist, ich kann mich an meinen letzten Dienst erinnern, deshalb muss ich gerade so ein bisschen schmunzeln. Da bin ich in so eine Drogenparty reingeraten und da hat THC unter anderem eine große Rolle gespielt, auch ein paar andere Gifte, deshalb musste man da wirklich auch ein bisschen arbeiten. Und als ich da rausgekommen bin und die ganze Zeit dieses Gras da eingeatmet habe, habe ich gedacht, so fahren darf ich jetzt eigentlich auch nicht mehr hier.
Ich wollte gerade sagen, warst du noch diensttauglich danach? Nee. Oder?
Nee, auch der
das
Kollege,
ist ja eine ganz, ganz spannende
Polizei
Frage.
Ja? Den Kollegen, ja.
Wenn du sagst, die war in diesem Häuschen und das hat gebrannt, ja, so, dann, das ist ganz spannend, wenn du jetzt irgendwie in so ein RTW kommst, der ist ziemlich überheizt, da sind irgendwie 5, 6 Leute drin, da haben die Patientin schon entkleidet, die Klamotten liegen meistens irgendwo da an der Tür auf dem Boden. Und dann komme ich da irgendwann so nach 10 Minuten später, komme ich da rein und dann denke ich nur, alter Falter, ja, also was riecht hier so? Ja? Mhm. Wie einsatztaktisch schlau ist es für uns? Atmen wir da auch irgendwelche Sachen ein und merken das alle gar nicht, weil wir so im Flow sind da mit dieser Versorgung? Oder, also ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn man von außen kommt und dann riecht irgendwie so, ich weiß nicht, was es ist, ganz schlimm. Und aber es stellt ja irgendwie gar keiner mal in Frage, ne? Es ist normal irgendwie so. Und es merkt auch gar keiner.
Und das ist eigentlich ja fast crazy, weil Eigenschutz ist das, was in der Ausbildung, ja auch bei uns, an erster Stelle immer steht. Und ich glaube, dass wir es im Einsatz doch so häufig ja verbaseln, weil wir so im Flow sind. Nicht schlimm verbaseln, weil dafür passiert uns allen zu wenig. Aber trotzdem glaube ich, dass es da noch sehr viele Stellschrauben gibt, wo wir noch ganz anders dran drehen können.
Ja.
Ja, das wäre ja ein Aufruf zu weniger Schubladendenken, sondern zu mehr Situationsbewusstsein eigentlich.
Ja.
Ne? Und wenn ich dann so eine Feststellung mache, tatsächlich ist mir mal einmal durchs Großhirn ziehe und überlege, ist das hier vielleicht gerade eine Gefahr für uns alle? Ne?
Ja,
schön. Also interessanter Fall, den wir da gerade bearbeitet haben mit den Verbrennungen. Können wir noch ein bisschen über Luftrettung sprechen?
Ja, sehr gerne.
Super. Was sind denn neben Verbrennungen, die sicherlich eine solche sind, typische Einsatzindikationen, zu denen ihr so hinfliegt? Sind das immer die polytraumatisierten Patienten oder fahrt ihr auch zu einer Exsikose mit einer Bewusstseinseintrübung ins Altenheim? Fahrt fliegt, besser gesagt.
Tun wir.
Ja.
Also wir fliegen auch ins Altenheim, wenn das von der Rettungsleitstelle so disponiert wird. Mhm. Also wir sind letztendlich Dienstleister, ja. Und wenn das so gedacht ist, dass der Hubschrauber als Notarztzubringer in dem Landkreis und in der Region, gerade so in ländlichen Bereichen, ne, in so ein bisschen abgelegenen Bereichen, wo der nächste Notarztstandort weit weg ist oder so, fliegen wir auch als Notarztzubringer zu einer exazerbierten COPD oder so. Das ist kein Problem.
Ja.
Ansonsten gibt es den Klassiker, das ist ja das, woran alle sofort denken, ja. So, dieser Hubschrauber ist ein sehr schnelles Transportmittel über weite Strecken. Ja, so, das ist das, was wir bei einer Verbrennung zum Beispiel haben. Wir haben die Möglichkeit, Patienten in einer sehr geringen Zeit über sehr weite Strecken hin irgendwo hinzubringen. Ja, genau. Und zusätzlich, also das sind so die beiden Sachen, an die jeder denkt. Und zusätzlich müssen wir jetzt einmal so ein bisschen unemotional werden und sagen, ja, und wenn du ein überregionales Rettungsmittel bedienst, hast du einen höheren Anteil an komplexen Einsätzen. Und du hast einen höheren Anteil zum Beispiel an Polytraumaversorgung, an schwierigen Kindererkrankungen oder so, ja, irgendwelchen Kindernotfällen und auch an zum Beispiel schwierigem Atemweg oder so. Und wenn du das einfach ein paar Mal mehr machst, also das ist so ein bisschen statistisch gesehen, wo steht der Luftrettungsstandort? Ja, so, also hier für diese Region, wir sind hier mitten im Bereich Emsland, Münsterland, ja, hier ist eine hohe Traumarate. Wenn du dreimal am Tag ein Polytrauma versorgst, dann ist das so ein bisschen, als ob du in einem Traumakurs das dritte Fallbeispiel am Tag machst. Mhm. Und beim ersten Fallbeispiel klappt das noch so mittelmäßig, aber beim dritten läuft die Nummer viel, viel besser. Ja, ja. So. Und das heißt, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder sowas, hast du eine andere Erfahrung und eine ganz andere Expertise in diesem kleinen Dreierteam.
Mhm. Ja. Ja, klar. Wie lange ist denn eigentlich, also weil du das gerade sagtest, ihr habt ja so einen Zeitvorteil, weil ihr relativ schnell fliegen könnt. Wie lange ist denn jetzt eigentlich diese Zeit von, ihr bekommt die Alarmierung, klar, abhängig, wo ihr hin müsst, aber bis ihr gestartet seid, bis ihr also wirklich in der Luft seid und vielleicht auch dieser Landevorgang? Weil ich finde immer, man sagt immer, ach, die können auch in 10 Minuten diese Strecke fliegen, aber da ist ja noch viel mehr drumherum. Und manchmal, da habe ich mir dann schon immer überlegt, ob das jetzt überhaupt gerade noch Sinn macht, euch jetzt noch, ich habe den Patienten vielleicht voll versorgt schon, euch dann überhaupt noch nachzufordern oder jetzt einfach die 20 Minuten selber in Kauf zu nehmen, dementsprechend bodengebunden einfach. Also was muss ich denn da noch für extra Zeit eigentlich draufrechnen, um jetzt wirklich eure Zeit auszurechnen und noch daraus entscheiden zu können, ob ich euch wirklich noch hinzuziehe oder sage, ja gut, also das war jetzt mal vielleicht auch einfach zu spät entschieden oder ich konnte es noch nicht absehen, dass ihr vielleicht sinnvoll wärt. Was braucht man da so?
Das ist eine super Frage, super, weil das nämlich richtig ist, dass der Hubschrauber, wenn der in der Luft ist, ist sehr schnell. Ja. Ja, so. Also wir fliegen so ungefähr mit 120 Knoten, das sind 240 Stundenkilometer, so um den Dreh, ja, regulär. Aber starten und landen braucht seine Zeit. Ja. Dann müssen wir überlegen, umlagern. Ja, so dieses Ganze aus dem RTW raus, den Patienten umlagern, auf unsere Trage, in den Hubschrauber rein, starten, ja, rüberfliegen, landen, ausladen. Das braucht alles ein ganz, ganz großes Management und auch eine große Zeit. Hm. Das heißt, wenn wir ungefähr über eine Zeit von 30 Minuten Transportzeit reden, wenn der Patient schon im RTW ist, dann fahr los.
Mhm. Okay. Ja.
Okay, also die Geschwindigkeit ist natürlich beeindruckend, 250 km/h und das auch noch Luftlinie. Das heißt, während ein RTW auf der Straße wahrscheinlich so eine gute Minute braucht für einen Kilometer, seid ihr wahrscheinlich, ja, weiß nicht, in einer Minute 3-4 Kilometer weiter, ne? So.
Das ist ja jetzt
so.
Irgendwie drei Sätze, bin ich jetzt raus.
Ja. Ah,
aber ich kann dir
so
sagen,
gelernt. Ich
wir brauchen
ausnehmen.
So ungefähr für 70, 80 Kilometer Entfernung 20 Minuten von hier Richtung Vechta.
Ah ja,
so.
Okay.
Das stimmt, aber dann kommt der Moment, in dem der RTW einfach in die Hofeinfahrt fährt, aussteigt und direkt vom Patienten ist. Und wir müssen natürlich irgendwo landen, ja. Und das geht manchmal in ländlichen Gebieten direkt vor der Haustür. Das geht aber in manchen Gebieten auch 3 Kilometer entfernt. Und dann haben wir natürlich auch noch irgendwie den Weg vom Hubschrauber zum Einsatzort, ja, der dann nicht immer so mega schnell ist. Okay. Das muss man sagen, ja.
Wie ist denn die Reichweite von so einem Hubschrauber? Bis wohin könnt ihr denn fliegen?
Also unendlich. Nein, also es kommt ja drauf an, wie viel im Tank ist.
Ich habe bis jetzt noch keinen Hubschrauber an der Tankstelle parken sehen, aber das geht wahrscheinlich auch nicht, weil die eben nicht dieses Zeugs haben, was ihr braucht, ne?
Genau, also wir können tanken an den meisten Flugplätzen und an den Hubschrauberstationen, die ja alle auch eine Tankmöglichkeit haben. Also auch hier auf die Station kommen manchmal andere Hubschrauber im Umkreis und tanken hier bei uns. Das ist möglich. Aber das ist auch von den Piloten, die wissen das ganz genau, wo die tanken können. Und wir berechnen das teilweise auch mit. Also wenn ich jetzt hier irgendwo ein Trauma habe, dann kriege ich schon mal eine Ansage vor Ort, wenn das jetzt, sage ich mal, ein zweiter, dritter Einsatz in Folge ist. Wir haben noch das und das im Tank. Wir könnten damit noch bis in das und das Traumazentrum, aber dann müssen wir auf dem Rückweg da und da tanken.
Mhm.
Ja, so, das ist eine ganz logistische Überlegung, die sofort im Team auch auf dem Anflug zum Einsatz schon mit diskutiert wird.
Ja.
Er wird hier jedes Mal wieder vollgetankt in dem Moment auf ein gewisses Niveau, dass wir wieder eine Reichweite haben. Aber wenn wir jetzt Folgeeinsätze haben, dann überlegen wir das ganz genau. Ja, was kann ich machen? Mhm. Wir haben es auch manchmal, dass der Pilot das Medizinteam absetzt, wir den Patienten versorgen, der erst irgendwo hinfliegt, tanken und dann zurückkommt.
Ah, okay. Ist ja dann auch alles wieder gewichtsabhängig, was ihr dann noch könnt und was ihr nicht könnt.
Richtig, das kommt auf die Leistungsfähigkeit natürlich dieser Maschine an. Was haben wir überhaupt für einen Hubschrauber? Ja, was ist da das offizielle Abfluggewicht, was der machen darf und natürlich auch die Leistung, ja? Und das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, wie schwer bist du denn und wie schwer bin ich denn, ja? Und das Equipment da drin und natürlich der Rest der Tankladung, ja.
Also habe ich manchmal auch vielleicht Patienten dabei, die für die Luftrettung gar nicht mehr geeignet sind. Oder?
Jein. Also das ist schon so. Es gibt Patienten, die kannst du nicht Hubschrauber transportieren. Das liegt aber eigentlich fast nie am Gewicht. Das, also wenn wir uns jetzt von der Logik überlegen, dann sind es ja die Patienten, die in diese kleine Kabine gar nicht reinpassen. Ja, so. Also kriege ich ja gar nicht da auf der Trage unter diesem Schrank durchgeschoben, wenn die ein gewisses Gewicht übersteigen. Das heißt, es ist nicht die Kilozahl selber, sondern es ist meistens die Masse, die rechts und links einfach nicht so richtig reinpasst. Genau, ansonsten sind es Patienten, also du kannst zum Beispiel auch Patienten, die völlig instabil sind, nur mit einem absolut erhöhten Risiko fliegen. Ja, ich kann nicht, das hast du gerade eben selber gemerkt, du kannst nicht mal eben kurz in der Luft sagen, jetzt fangen wir an zu reanimieren. Ja, klappt nicht. Also muss ich mir genau vorher überlegen, ist der so stabil, dass ich den fliegen kann, oder ist der so instabil, dass ich entweder das irgendwie in Kauf nehme, vielleicht mit einer Reanimationshilfe da drauf oder sowas, und irgendwie sage, das ist jetzt Kosten-Nutzen-Ausgleich absolut wichtig. Oder ich begleite den als Notarzt bodengebunden in eine größere Klinik, und dann müssen wir halt einfach diese Zeit des Transports eher in Kauf nehmen.
Okay, also wenn ich mich hier als Praktikant mal bewerbe, dann würde ich gefragt werden, wie schwer ich bin. Hast du ja gerade schon gemacht. Ja, ich war gerade so an der Grenze, also ein bisschen Augen zu machen, würde ich also noch mitfliegen
dürfen. Auf jeden Fall.
Aber würde die Gefahr bestehen, wenn jetzt tatsächlich noch ein schwerer Patient zugeladen wird und es vielleicht flugphysikalisch noch andere Komplikationen gibt, sowas wie schönes Wetter, ja, dass man mir dann sagt auf diesem Feld, du kannst leider nicht mit und nimm dir mal ein Taxi. Also muss ich als Praktikant in der Luftrettung immer ein Fuffi dabei haben für ein Taxi?
Ja. Klar, ja. Also, der Fokus liegt auf der Patientenversorgung.
Natürlich.
Ja, und auf der qualifizierten Medizin, die wir hier machen, ne, und nicht auf irgendeinem Sightseeing für Praktikanten. Ja, so. Trotzdem, also es ist so, wenn das Wetter gut wird und wir haben das Gefühl, so wie jetzt, wir erreichen Temperaturen über 25 Grad nach oben, dann ist es gewichtstechnisch nicht möglich, ja, weil der Luftdruck sich ändert, ja, und die Leistungsfähigkeit der Triebwerke auch anders ist.
Ja.
Aber dann würden wir dir absagen morgens, ja. Mhm. An den normalen Tagen mit den normalen Temperaturen würden wir dir vorher aber schon nett lächelnd sagen, dass du damit rechnen musst, dass du gleich im Emsland irgendwo auf einem Acker bleibst. Und wir dann natürlich in Kommunikation mit dir bleiben und gucken, wie du wieder zu uns kommst. Ja, weil es ist auch nicht möglich, wie mit dem RTW, dass ich sage, bleib mal da stehen, wir kommen gleich wieder und dann landen wir da gleich wieder und dann kommst du wieder mit uns zurück.
Hm.
Das geht mit dem Hubschrauber nicht.
Klar, ja, stehen wir da im Emsland auf dem Acker, ne?
Ja.
Und wissen nicht, wo wir hin müssen.
Oh ja, okay. Lass ich mich mit dem Trecker abholen. Das wird auch irgendwie gehen da. Okay, kriegen wir hin. Wie ist es nachts? Seid ihr nachtflugtauglich hier?
Nein, also unser Hubschrauber darf bis Sonnenuntergang landen primär. Ja, wir unterscheiden ja zwischen Primär- und Sekundäreinsätzen. Und die primären Einsätze, wo du irgendwo in der Region landest, auf dem Acker oder so, da dürfen wir bis Sonnenuntergang landen. Danach nur noch auf beleuchteten Landeplätzen. Also wir könnten dann ohne Probleme an der nächsten Klinik landen, die groß ist und einen beleuchteten Landeplatz hat. Das hat man zum Beispiel bei dem Einsatz, den ihr eben beschrieben habt, eine Konsequenz. Ja? Wenn wir kommen und es ist noch vor Sonnenuntergang, das hat der Pilot ja vorher schon im Kopf, dann sagt er, alles klar, wir können da auf jeden Fall runter, dann übernehmen wir den Patienten, in dem Moment wird es schon dunkel, dann können wir den Patienten ganz sicher noch ins nächste große Krankenhaus fliegen und auch zurück.
Aha.
Wir müssen dann nicht irgendwo in Hamburg bleiben oder so. Aber dieser Hubschrauber hier ist nicht nachtflugtauglich. Die brauchen eine gewisse Art von, also erstmal brauchst du einen gewissen Piloten da mit einem Nachtsichtgerät und einen zweiten Piloten dazu. Und auch der Hubschrauber selber muss eine Nachtflugzulassung haben. Was nicht unbedingt nötig ist aus Sicht der Piloten, weil diese Nachtsichtgeräte auf Licht reagieren, dass die Feuerwehr so eine Kompletteinsatzstelle da ausleuchtet. Ja, so wie das aus Rettungsdienstsicht immer sofort die erste Idee ist. Das ist total hilfreich, wenn du dann Patienten einladen musst. Dann bringt das viel, wenn man da Licht hat von der Feuerwehr. Aber im ersten Moment, wenn der Hubschrauber landet, ist das für die Piloten manchmal sogar so ein bisschen störend, weil das Nachtsichtgerät darauf reagiert. Dieses Licht bringt der Hubschrauber genug mit.
Vielleicht können wir dann auch das Missverständnis mal klären. Also ich habe früher mal, also in der Ausbildung kann ich mich noch daran entsinnen, haben wir da irgendwelche Landeplätze dann sozusagen gedanklich abgekreidet und überlegt, wo kann der denn jetzt hier gleich landen, der Hubschrauber. Und irgendwann habe ich gedacht, also das muss ich jetzt festlegen, wo so ein Hubschrauber landet. Ich nehme mal an, der Pilot, der weiß das auch irgendwie ganz gut. Also was für Aufgaben hat das Rettungsteam am Boden bei der Auswahl eines Landeortes, bei der Beleuchtung eines Landeortes und vielleicht auch bei der Einweisung? Also muss ich mich da hinstellen mit den Armen wedeln oder wie hättet ihr das ganz gerne?
Ich kenne die Zeiten auch noch, in der das im Rettungsdienst erklärt wurde bei einsatztaktischen Themen. Medizinische Versorgung des Patienten ist die Aufgabe des Rettungsdienstes. Punkt. Ja. Also, wenn du Pilot bist, ja, dann bist du Profi und dann entscheidest du, wo gelandet wird, weil es deine Verantwortung ist und weil du natürlich das Wissen und die Expertise dazu hast. Die bewerten einen Landeplatz aus einer ganz anderen Sicht, als wir das glauben. Ja. Ja, wir haben irgendwann mal so gelernt, 25 mal 25 Meter.
Genau.
Also richtige Piloten hier in der ADAC Luftrettung, die landen den Hubschrauber auch auf 5 mal 5 Meter. Ja? Mhm. Das Einzige, was interessant ist, ist, was ist denn da im Umfeld? Also was fliegt dir denn da um die Ohren, wenn da, ich sag mal, 3,8 Tonnen auf so einem Grundstück landen, ja, und dieser Luftdruck am Anfang, dieser Downwash, da alles in alle Richtungen weht. Ja, da fliegt auch das Trampolin vom Nachbarn einmal drüber.
Mhm.
Und das ist eine interessante Geschichte. Und da fangen die an, ganz klar zu kategorisieren und zu sagen, nee, das geht jetzt nicht, das geht schon, da wollen wir hin. Ja, es ist total nett gemeint von Feuerwehr und Rettungsdienst, dass die immer schon vorher die 1000 Ideen über Funk liefern. Ja, so. Das ist ein bisschen so, als ob, jetzt kommt der Hubschrauber wieder, deswegen ist es so laut. Das ist so ein bisschen so, als ob ich einem Feuerwehrmann, der eine Drehleiter positioniert, als Rettungsdienstler sage, stell mal die Drehleiter da vorne hin.
Ja.
Dann sagt er, Mädchen, du hast doch gar keine Ahnung davon, wie man eine Drehleiter hinstellt, ja, und wo die abgestützt werden muss und in welchem Winkel wir ins Haus fahren und sowas. Und genauso ist es für einen Hubschrauberpiloten auch. Also Rettungsdienst macht Rettungsdienstaufgabe, medizinische Versorgung des Patienten und von mir aus auch gerne noch Transfer zum Hubschrauberort zurück. Wenn wir jetzt im Überblick, wir fliegen da oben dreimal über die Einsatzstelle, merken, wir können da nicht landen. Dann versuchen wir zu funken mit dem Rettungsdienst und zu sagen, pass mal auf, wir gehen jetzt hier irgendwie in da und da zur Landung. Gibt es eine Möglichkeit des Transfers? Das ist oft dann die Polizei oder die Feuerwehr, die sich da anbietet und das macht. Ja, aber in allerletzter Konsequenz kann ich nur sagen, also dann kümmern wir uns schon selber irgendwie drum und kommen dahin, ja, so. Wenn du mit einem RTW vor Ort bist und du hast so einen kritischen Patienten,
ja,
dann ist das die Priorität und nicht der Hubschrauber und wir sind da autark, wir arbeiten auch sonst alleine, wir kommen da tatsächlich schon klar. Es gibt viele Einsatzstellen, wo die sich mehr fokussieren darauf, wie wir denn da jetzt hinkommen und ob der Hubschrauber gut landen kann und der Patient liegt halb unversorgt in so einem RTW. Ne?
Ja.
Okay. Ja, das ist eben ja eigentlich für uns schon mal eine Sorge weniger, ne? Wenn ich mich darum nicht kümmern muss, weil ich sowieso ausgelacht werde dann aus der Luft.
Ja, und ich, also es ist ja wirklich so, also wir wollen ja auch nicht, dass für uns jetzt jemand sagt, wie...
Ich kann das auch gut verstehen. Und letztendlich ist das ja auch irgendwie logisch, ne? Dass das ein Profi macht und ich bin da definitiv kein Profi.
Ja.
Der Pilot, davon hast du jetzt gesprochen, entscheidet er das alles alleine. Also vorne links sitzt ja noch dann der Luftrettungsassistent, hieß der früher. Mittlerweile nennen die sich einfach HEMS-DC, glaube ich. Und die sind Notfallsanitäter, aber nicht nur, sondern die haben eben auch so eine zusätzliche Ausbildung für den Hubschrauber. Den musst du als Notarzt, glaube ich, nicht machen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, also in der ADAC-Luftrettung machst du einen extra Notarztkurs quasi über 2 Tage, in dem du aber eigentlich keine Medizin lernst. Also die Medizin wird vorausgesetzt, da, weil du einen Facharzttitel brauchst, weil du diverse Traumakurse und Reanimationskurse und sowas alles haben musst.
Mhm.
Aber diesen extra Kurs, den du bekommst, da geht's um Luftfahrt. Und da geht's um zum Beispiel auch die Gefahren des Hubschraubers. Die haben wir ja noch gar nicht so richtig benannt. Das ist was, was dem Rettungsdienst wirklich elementar wichtig ist, weil da geht's auch um euren Eigenschutz. Und das kann auch Konsequenzen haben. Ich sag jetzt mal, wir gehen mit dem Hubschrauber auf einer Wiese oder auf einer Landstraße runter. Der motivierte Rettungssanitäter, Praktikant denkt, das ist ja eine super Geschichte. Ich helfe denen mal einmal, die Klamotten zu tragen. Ja, dann läuft aber noch im vollen Ausmaß der Rotor. Ja, das reicht, wenn da einer auf diesen Hubschrauber zuläuft und der Pilot für die Nummer die komplette Verantwortung trägt, dass der das Ding nochmal nach oben nimmt und wegfliegt. Und dann stehen alle unten und gucken und sagen, was denn jetzt passiert? So, ja, weil das eine Gefahr ist, ja. Die größte Gefahr geht vom Heckrotor des Hubschraubers aus, weil der Heckrotor quasi von der einen Seite Luft einsaugt und auf der anderen wieder rauspustet, so wie mein Föhn zu Hause. Und das in einer ganz, ganz hohen Energie. Aber auch von dem Hauptrotor geht eine Menge Gefahr aus. Das heißt, für alle Rettungsdienstler dieser Welt, erst auf so einen Hubschrauber zugehen, wenn alles stillsteht. Und wenn, dann auch von vorne. Idealerweise mit Blickkontakt zum Piloten.
Ja, und nicht zum Abschied winken, wenn man dann darunter steht wahrscheinlich. Ne? Aber in
also drunter stehen darf keiner. Ja. Du hast ja den TC Hems, der ja quasi aufpasst. Ja, der macht einen Outside-Check und steht draußen, wenn die Rotorblätter anfangen zu laufen. Und der, also du, jeder, der irgendwie so halbwegs Angst um sein eigenes Leben hat, geht schon ein paar Meter außen zurück, ja, weil man ja merkt, wie viel Energie dahinter steckt.
Ja.
Aber es ist verwunderlicherweise, gibt es immer noch genug Leute, die da mal eben ganz kurz am Heckrotor vorbeihuschen, ja, oder auch irgendwie einfach nur aus Nettigkeit helfen wollen oder so. Und es ist eine Gefahr. Also das Fahrzeug an selbst ist ein Risiko, ja. Und das lernst du in diesem Notarztkurs, ja. Was darfst du nicht? Was machst du oben in der Luft, wenn der Patient schlecht wird? Was machst du, wenn du ein akutes ABC-Problem kriegst oben in der Luft und so? Solche Dinge, ja.
Und der Hems-TC, der muss ein bisschen länger, glaube ich, noch die Schulbank drücken dann, weil es da auch um Navigation geht und um all diese Dinge. Das heißt, wenn es knifflig wird, wenn die Wetterverhältnisse schwierig sind beispielsweise, dann freut sich der Pilot wahrscheinlich, wenn der vorne mitsitzt und Flugaufgaben übernimmt und nicht so sehr medizinische Aufgaben.
Genau, also das Berufsbild des TC Hems finde ich schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, weil die ja in beiden Füßen irgendwie mit drin sind.
Ja.
Ja? Also wenn der Melder jetzt hier gleich geht, dann macht der TC Hems als erstes Luftfahrt.
Ja.
Ja, so, der kümmert sich dann um den Outside-Check, der macht die Checklisten während des kurz vor Abflug und im Flug zur Einsatzstelle navigiert er den Hubschrauber mit und sagt dem Piloten, wir müssen dahin und dahin. Der funkt mit der Rettungsleitstelle und der macht auch ganz viel Luftfahrt an sich. Ja, so. So lange, bis der Hubschrauber am Boden steht und der den noch ein bisschen absichert, so bis der Rotor leise ist. Und dann macht der ja danach sofort mit mir Medizin. Ja? Und wenn der da voll aus dem Flow der Medizin kommt und wir haben den Patienten eingeladen, macht er sofort wieder Luftfahrt.
Ja.
Wir sind ja ein Dreierteam und der Pilot hat immer die Hand über dem TC Hems. Wenn der den vorne braucht zum Fliegen, weil die Wetterverhältnisse schlecht sind oder so, ja, dann wird der immer nach vorne müssen und ich muss hinten alleine klarkommen. Also ich kann sagen, aus medizinischer Sicht wäre es schlau, wenn der jetzt mit hinten geht, aber letztendlich steht das die Sicherheit von uns dreien über allem. Und wenn wir da abstürzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da heile rausgehen, nicht hoch.
Also streiten tut er euch um den nicht?
Nein, der Pilot hat immer die Hand oben drüber.
Fragen, ob du den haben kannst. Und dann sitzt der auch hinten bei dir und der Pilot sitzt vorne alleine in diesen Fällen.
Genau.
Und wenn der Pilot aber sagt, nee, jetzt nicht so gerne, dann ist klar, dann sitzt er vorne.
Also da bin ich natürlich auch so ein bisschen, das geht ja auch um mein eigenes Leben. Ich möchte auch gerne da heile ankommen, deswegen ist es mir auch sicherer, wenn der TC Hems dann vor ist. Aber du musst als Notarzt auch lernen, ohne Probleme hinten ganz alleine zu arbeiten.
Ja, okay. Hat der Pilot immer die besseren Argumente, das verstehe ich. Ja, wir sind Anker.
Wir sind am Ende, Hendrik, würde ich sagen, im Blick mit der Zeit. Ich glaube, wir konnten sehr viele Fragen klären, die super hilfreich für uns auf der Straße auch einfach sind. Aspekte, die man vielleicht gar nicht so beleuchtet. Und ich glaube, auch hier wieder die Message, Kommunikation ist super, super wichtig, auch wenn man sich in der Situation selber vielleicht gerade nicht erklären kann, warum Entscheidungen wie getroffen werden, aber vielleicht auch danach nochmal kurz sich die Zeit nimmt, um Sachen zu erklären. Und der Blickwinkel muss ab und an mal geändert werden, damit man Sachen nachvollziehen kann und vielleicht ein bisschen mehr den anderen verstehen kann. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Und dann können wir auch gut als Ad-Hoc-Team alle zusammenarbeiten.
Ja, das glaube ich auch. Katrin, hast du noch eine letzte Botschaft an uns und an unsere Zuhörer?
Nein, ich fand es wunderschön gesagt von dir gerade, weil du alles drin hattest, was ich auch sagen würde. Ja, das ist eine Schnittstellenarbeit, die wir nur verbessern können.
Ja.
Und ich sehe auch uns hier völlig offen für jede Art von Kontakt. Ja, wir können alles, was wir an der Einsatzstelle nicht schaffen, gerne im Nachhinein nachbesprechen. Ja, oder auch heutzutage über Online-Konferenzen oder sowas gerne auch Fallkonferenzen dazu machen, um alle voneinander zu lernen. Also ich bin auch nicht allwissend, ja, und ich lerne auch jeden Tag in der Luftrettung noch unglaublich viel dazu. Und ich glaube, wir können da alle voneinander profitieren.
Ja, auf jeden Fall.
Toll. Ja, dann werde ich jetzt nochmal 1-2 Kilo abhungern, damit ich nicht auf dem Feld dann stehen bleibe als Praktikant hier. Und mich total gefreut, dass du uns hier als Gäste empfangen hast.
Ja.
Und wir finden das großartig, dieses Forum nutzen zu können, um diese Botschaften mal zu transportieren, weil es, glaube ich, tatsächlich so ist, dass wir in diesem Fall nicht immer eine komplett gemeinsame Sprache sprechen, so, weil es einfach unterschiedliche Bereiche sind, aber alles, was dazu dienlich ist, die Vokabeln mal einmal auszutauschen und im Sinne von CRM tatsächlich eine gute Zusammenarbeit im Team dann zu ermöglichen, ist, glaube ich, hilfreich und förderlich. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, jederzeit gern wieder. Und ich glaube, dass wir alle weiterhin auch ganz viel lernen können.
Auf jeden Fall. Und nun einen ruhigen Dienst dir.
Dankeschön. Genau,
prima, macht's gut und bis bald. Tschüss.
Sprechstunde Rettungsdienst ist ein Podcast der Zeitschrift Rettungsdienst. Wir freuen uns über Feedback an podcast@skverlag.de.